Liebe Gemeinde, manche Titel von Vorträgen, die klingen ja wie das Ergebnis eines Wettbewerbs der Ideen. Dagegen hat mein bescheidener Beitrag heute keinen aufregenden Titel. Aber sein Wert erschließt sich hoffentlich im Laufe der Ausführungen. Nun, was Anfang aussah wie so ein globaler Betriebsunfall, mutiert in der Zwischenzeit zu einer epochalen Zäsur. Bislang geglaubte Sicherheiten, sie brechen weg und alles steht heute auf dem Prüfstand. Und darum ist viel von Angst die Rede. Angst vor dem Virus, Angst vor dem Klimawandel, Angst vor dem Ende der Welt. Und die Raumstation verliert auch immer mehr Sauerstoff. Und in diesem Wald von Ängsten nenne ich meinen Beitrag dennoch, erstes Bild bitte, schlicht Freude. Vielleicht wird daraus eine Anleitung zum Glücklichsein, trotz aller Umstände. Dabei wird hauptsächlich von einem Mann im Gefängnis die Rede sein. Fast so, wie man uns in diesen Tagen gerne wegsperrt. Wir wollen es dabei mit einer Steigerung von Freude versuchen. Aber lasst uns da mal mit den Basics starten, sozusagen mit der kleinsten Form von Freude. Nächstes Bild. Don't panic. Hab keine Angst. Mach dir keine Sorge. Ich meine, das ist ja schon mal ein guter Vorsatz. Wenn denn da nichts dazwischen kommt. Zum Beispiel soll ja, wir erinnern uns, irgendwann das Klopapier knapp geworden sein. Wir erinnern uns an Bilder, nächstes Bild, wie dieses, ja, volle Ladung. Ich meine, das Hamstern war ja nicht mehr zu stoppen. Mancherorts wurde das Klopapier unter polizeiliche Kontrolle gestellt. Wir merken schnell, ey, die kleinste Form der Freude, die kann es wohl nicht sein. Und deshalb steigern wir uns. Wir haben dann nicht nur keine Angst, sondern wir erfahren Freude. Wohl dem, der Freude, nächstes Bild bitte, der Freude schon in den kleinsten Gesten wahrnimmt. Ich meine, da hat Freude Platz, die uns andere zuwachsen lassen. Und ich frage mich natürlich, bei dieser Form der Steigerung, bei diesem Weg der Steigerung, geht da noch mehr? Und ich stelle über diese Freude, nächstes Bild bitte, die unzerstörbare Freude. Im Sinne von zeitgemäßer Wortschöpfung können wir auch gerne von unkaputtbarer Freude sprechen. Trotzdem muss man sich fragen, geht unser Thema nicht irgendwie an der Wirklichkeit vorbei? Ich meine, ausgerechnet in diesen Zeiten erhebliche Einschränkungen über Freude zu reden? Osterfest ausgefallen, Urlaubsreisen gingen flöten, Weihnachten in aller Abgeschiedenheit. Ey, übrigens, wie das Original. Als der geboren wurde, der dem Virus der Sünde seine Macht nahm und wo Josef als Zimmermann mit wahrhaft begrenzter praktischer Erfahrung als Geburtshelfer der einzige Partner im Stall war. Gibt es eigentlich nichts, woran wir uns freuen könnten? Ich halte dagegen, auch wenn man in diesen Tagen nur die Hälfte vom Gesicht sieht, Christen haben allen Grund, mit dem ganzen Gesicht zu lachen, auch unter der Maske. Wegen des weitreichenden Begriffes von Freude leiste ich mir eine ausführliche Hinführung unter dem Aspekt verschüttete Freude. Damit keiner denkt, ey, weiß der überhaupt, wovon er spricht in diesen Seiten. Nächstes Bild bitte. Wir haben dabei Unterthemen wie Freude an etwas, dann zweitens Freude auf etwas und eine Art Zusammenfassung, am Morgen wird Freude sein. In unseren Autos wird man ja heute durch eine Anzeige Wochen zuvor vor dem aktuellen Termin auf den allfälligen Service hingewiesen. So hieß es neulich bei uns am Armaturenbrett, 3 Tage bis zum B1-Service. Also ein großer Service stand an. Damit kommt der Mercedes einwandfrei durch jede Saison, denn als autorisierter Mercedes-Benz-Partner führen wir Wartungen und Inspektionen auf höchstem Niveau durch. Also bitte. Ich rief zuversichtlich bei Mercedes an, landete natürlich auf dem falschen Schreibtisch, aber irgendwann am anderen Ende eine freundliche Stimme. Sie brauchen einen Service? Meine Reaktion, nun erstlich geht es um ein Auto. Demgemäß hoffe ich dennoch, dass sich hier keiner fühlt wie eine frisch frisierte Maschine. Wer zum Gottesdienst kommt, der kann gerne einen Service nötig haben, wenn es denn sein muss, einen großen. Sicher, beim Service denkt man zunächst ans Auto. Ähnlich geht es aber mit dem auch zu, was hier im Gottesdienst gesagt wird. Wir hören ja gerne für unseren Sitznachbarn. Ich meine, ich brauche doch keinen Service. Ich mag zwar nicht vollkommen sein, aber für uns, für mich liegt doch, was mögliche Änderungen betrifft, eine passendere Zeit immer in der Zukunft, die dann vielleicht nicht kommen mag. Leute, lasst heute einen großen Service zu. Aber dazu gehört ein Heraustreten aus dem eigenen Echoraum. Nicht täglich das gleiche Klagelied singen, nicht in die alten Klamotten steigen. Auch wenn wir uns dort wohlfühlen, wo wir Selbstbestätigung erfahren, wo einer so redet, wie wir empfinden, der das ausspricht, wozu uns vielleicht die Worte fehlen. Liebe Gemeinde, die Pandemie, in der wir mehr als knietief stecken, sie ist kein Wunschkonzert. Wir alle leiden unter ihr. Gut, vielleicht bis auf die Querdenker. Und ausgerechnet in diesen Tagen einer besonderen Zeit frage ich dennoch, wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gefreut? Wo würdest du sagen, ach, das war so schön? Oder vielleicht auch, wo du so richtig gelacht hast, eben Tränen gelacht. Nächstes Bild. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung, meist kommen sie ja im falschen Moment die Wassertröpfchen aus den Augen. Oft sind sie peinlich, Tränen der Rührung, der Freude oder auch ja, der Trauer. Nicht nur verwischte Schminke oder Gefühlsausbrüche insgesamt werden im Allgemeinen in der Öffentlichkeit als nicht passend betrachtet. Wir wollen doch schließlich Gesicht wahren. Ein Erziehungsziel über Jahrhunderte, vor allem Männer, zeigen keine Schwächen. Da gehören sich selbst Freudentränen nicht. Die Bibel zeigt uns dagegen oft Menschen mit Tränen. Jesus weinte und er schämte sich seiner Tränen nicht. In Jesaja 38, 5 bekennt Gott, ich habe deine Tränen gesehen, auch die im Verborgenen, Klammer zu. Tränen sind zuallererst ein stummer Schrei der Seele. Sie kommen vor Gottes Angesicht. Oft werden sie auch als Blut der Seele bezeichnet. Liebe Gemeinde, früher da dachte ich, ey Gott, das ist so ein bestrafender, kleinlicher Typ. Bis ich entdeckte, wie viel Liebe und Freude und Hoffnung er über meinem Leben beschlossen hat. Und um hier nicht als Sonntagsredner oder Schönredner zu wirken, kann ich gerne eingangs noch erwähnen, dass ich im Hinblick auf eine Reihe von gesellschaftlichen Vorgängen in unserer Gesellschaft in großer Sorge bin oder sein müsste. Ja, mein Don't Panic, wir haben darüber geredet. Aber der aktuelle Zustand westlicher Vorzeigedemokratien, sie dienen als willkommener Steigbügelhalter für manche Despoten auf diesem Planeten. Oder die sozioökonomische Transformation, die gefordert wird, der Maximalhorror der Verschwörungstheoretiker, die sogenannte Klimakatastrophe oder auch die Digitalisierung bis hin zur letzten Milchkanne. Es bewegt mich schon, wenn es auch zum Beispiel um die Frage verschiedener Geschlechter geht. Ich möchte mögliche auftretende Probleme dabei nicht kleinreden, aber andeuten, wo wir gelandet sind. Ich meine, nach Jahrzehnten der Tabuisierung, der Unsicherheit und der Sprachlosigkeit. Was passiert eigentlich, wenn gesellschaftliche Vorgänge nicht mehr durch Fakten, sondern durch Gefühle definiert sind? Die fast täglich anders sein können. Allgemeiner gesprochen, wer hält heute überhaupt das Monopol und die Definitionshoheit über Normalität, wenn ich die Tradition, nicht die Naturwissenschaft, nicht die Religion und auch nicht einmal die Statistik mehr gehört werden. Aber das lässt sich ja heute offenbar alles einfach gendern. Wenn es um das Thema der Freude geht, da kommen wir an Philipper 4, Vers 4 nicht vorbei. Das steht im Zentrum. Nächstes Bild, freut euch im Herrn alle Wege. Abermals sage ich, freut euch. Und da frage ich, für das Leben in der Freude, ja, gibt es ja wahrscheinlich kein Erfolgsrezept. Aber es gibt Muster, die sind typisch. Ich bin da auf Matthäus 12, Vers 10 gestoßen. Dort lesen wir, und siehe, da war ein Mann mit einer verdorrten Hand. Es ist sozusagen ein Vers, der mit einem Ausrufezeichen beginnt. Siehe, siehe, da war ein Mensch. Es wird zwar oft berichtet, dass Jesus interessante und auch gelehrte Zuhörer hatte, aber da steht kein Siehe. Das Augenmerk Jesu ist offensichtlich nicht dort, wo keine blinden Augen, keine tauben Ohren, keine gebrochenen Herzen und auch keine verdorrten Hände auf Heilung warten. Denn wozu brauchen solche einen Heiland? Er blickt vielmehr umher. Sein Auge richtet sich auf Leid und Not, Unvermögen und Sündhaftigkeit. Eben auf alles, wo er Gutes tun kann. Ich meine, das macht doch Mut. Das ist doch Grund zur Freude. Hat das bitte auch derjenige gehört, der vom heutigen Gottesdienst nicht viel erwartet hat? Gut, dass du trotzdem dabei bist. Habt ihr auch gemerkt, dass Jesus genau das verlangt, was jene Person nie konnte? Er sagte, streck deine Hand aus. Hat denn Jesus nicht mitbekommen, dass er es mit einem Menschen mit Behinderung zu tun hat? Aber genau im Gehorsam gegen Jesu Wort, also im Vollzug dessen, was jener Mensch nie konnte, wird seine Hand heil. Ich meine, das ist doch Grund zur Freude. Und dann kommen die Pharisäer dazu. Die hatten keine Freude, sondern sie hatten eine spitzfindige Frage. Ist denn auch recht, am Sabbat zu heilen? Und letztlich endet dieser Heilungsbericht mit einem Mordkomplott. Wir lesen, sie hielten einen Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Kein Gedanke mehr an die Freude über das Wunder, nur Gesetzlichkeit. Dir fehlen schlicht die Worte. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Wir lesen nicht viel später, sozusagen gleich darauf in Markus 5, Vers 17, da gibt es Leute, von denen heißt, da fingen sie an, ihn zu bitten, er möge aus ihren Grenzen weichen. Ich meine, was ist der Kontext dieses Verses? Dort wird ein Besessener geheilt und die bösen Geister, denen wird erlaubt, in eine Schweineherde zu fahren und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Ja, sie ist echt krass, denn hier kann man sehen, was es bedeutet, Freude, also echte Freude, woanders zu suchen als bei Jesus. Warum wünschten sich die Gadarener, dass Jesus weichen sollte? Sicher, es war ein Verlust, als sich die Schweine, eines dachte Mann, und letztlich die ganze Herde kopfüber in den See stürzte. Ich meine, das war eine echte Sauerei. Und die Gadarener, die wünschten sich keine solcher Unglücksfälle. Der Mensch, der zu ihnen gekommen war, besaß offensichtlich außerordentliche Macht. Hat er nicht den Besessenen da geheilt, der aber in der Reaktion der Mitmenschen gar nicht mehr vorkommt? Jedenfalls, sie wollten ihn nicht. Sie wollten nie raus aus ihrem, ich gebrauche das Wort nochmal, eigenen Echoraum. Sie waren ausschließlich auf erfolgreiche Jahresbilanz und auf kommerzielles Wachstum getrimmt. Und die Schnellrechner unter ihnen, die haben gleich ausgemacht, dass es ein nicht wieder gut zu machender Schaden ist. Liebe Gemeinde, wir sind dann groß im Rechnen, wenn wir klein im Glauben sind. Ein gutes Schweinehalten war sicher und ist es bis auf unsere Tage ein schmutziges Geschäft. Für Juden allemal, gut, die Gadarener mögen keine Juden, echten Juden gewesen sein, sie standen wohl mehr unter römischem Einfluss, aber die Juden haben sie auch geprägt, sie mögen die Schweine vielleicht nicht wie wir gegessen haben, sondern eben exportiert. Das sei mal dahingestellt, ist nicht ganz klar. Für mich zumindest nicht. Aber nun war jetzt eben ihr ganzes Kapital, die ganze Schweineherde verloren. Und als die Besitzer den Verlust kalkulierten, stand bei ihnen fest, dass Jesus weichen müsse, ehe noch mehr passiert. Und ich fürchte, wenn der Herr heute käme und in manche Buchhaltungsbücher unserer Konzerne schauen würde, da käme auch zuvor die Aufforderung, hey, weg mit diesen, das muss er jetzt nicht sehen. Oder weg mit der Steuererklärung, das passt jetzt nicht. Und deshalb die Frage, gibt es in deinem Leben, deinen Gedanken oder auch deinen Taten, gibt es da irgendeinen Grund, weshalb Jesu Gegenwart nicht erwünscht ist? Nun, wir haben bisher zwei Begegnungen eingeblendet, die so aus dem vollen Leben gegriffen sind und die sehr ungewöhnlich endeten. Beiden ist gemein, dass sie Grund zur Freude waren. Beide waren aus persönlicher Not geboren, die Jesus änderte. Also Anlass zu grenzenloser Freude war da, wurde aber durch Gesetzlichkeit und im anderen Fall durch kommerzielle Gier verdeckt. Offensichtlich ist Freude da, du musst nur hinsehen. Ich meine, Jesu Mission ist ein kühner Plan, bestürzend für Gesetzestreue, unmöglich für Rechner und oft schwierig selbst für die Gläubigen. Ich komme zu dem Punkt Freude an etwas. Die Frage, ist Freude ein Sehnsuchtsbegriff, dem wir nur lebenslang hinterherlaufen müssen oder der eben nicht in unsere Welt passt? Oder darf Freude auch Besitz werden? Fasching klingt für mich zum Beispiel wie, ich gehe ein bisschen fröhlich sein. Aber wir reden ja hier über bleibende Freude. Und da gibt es viele Stellen, ich habe ein paar ausgewählt, die uns den Kontext da nahelegen. Psalm 73, 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Oder Nehemia 8, Vers 10. Da bekennt einer, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich meine, das ist keine Feststellung von einem, der es gerade eben noch so lala in den Himmel geschafft hat. Das ist aus dem ganz normalen Leben gegriffen. Martin Luther, der bereits, irgendwie habe ich einen Frosch im Hals, Martin Luther, von dem schon die Rede war, der hat gesagt, die Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Wer schon mal seinen Doktorhut getragen hat, der merkt noch ein bisschen mehr die Tiefe von diesem Ausspruch. Freude ist der Doktorhut des Glaubens. Der Volksmund, der sagt, die Vorfreude sei die schönste Freude. Wenn ich dem so ein bisschen nachgehe, finde ich, es ist ein tief trauriger Satz. Zum einen, weil mir sagt, erfüllte Freude ist bereits vergangene Freude. Das Schönste daran ist schon vorbei. Da gefällt mir Philipper 4, Vers 4 doch besser. Freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Ich meine, eigentlich ein krass formulierter Imperativ. Freude wird befohlen. Warum? Weil sie sich nicht, in Klammer immer, automatisch einstellt. Wir haben sie, darüber haben wir gesprochen, wir haben sie zu entdecken. Liebe Gemeinde, es ist ja beileibe nicht so, dass seit ich Jesus angenommen habe, aus dem Grenzen nicht mehr herauskäme. Die Erfahrung zeigt, dass sich sowas schnell ändern kann. Freude, die in Jesus, unserem Erlöser, gründet, sie ist ungetrübt und dabei eigentlich unzerstörbar, aber wir müssen uns immer wieder auf dieses Paulus-Zitat zurückbesinnen, weil uns doch viel Notvolles nach unten ziehen möchte und so auch den Blick verstellt. Und dann geht Paulus so weit, und das nimmt einem fast den Atem, wenn man das liest. Er sagt, seht es als besonderen Grund zur Freude an, wenn Prüfungen verschiedenster Art auf euch zukommen. Das will doch sagen, eine Freude ohne Prüfung ist eigentlich ganz normaler christlicher Grundwasserspiegel. Daran knüpfe ich dann beim nächsten Punkt noch an. Ich möchte noch die Freude am Glauben etwas ausweiten, denn der christliche Glaube ist keine weltfremde oder gar genussfeindliche Angelegenheit. Nein, Gott, der Schöpfer, er gibt uns Gaben, damit wir sie mit Freuden genießen und dabei den Schöpfer, den Geber, nicht vergessen. Der Glaube ist auch nicht leibfeindlich. Im Gegenteil, lest das Hohelied. Das ist keine Allegorie, sondern ein Lied der Freude, ein Liebeslied, das die erotische Liebe zwischen Mann und Frau besingt. Oder was war das erste Wunder, das Jesus überhaupt vollbrachte? Ich meine, als er mit seinen Jüngern zu einer Hochzeit eingeladen war, da ging der Wein aus, so haben die damals geschluckt. Um dem jungen Paar nun die Peinlichkeit beim Start in die Ehe zu ersparen, da machte Jesus aus Wasser den besten Wein, den man sich denken kann. Sogar der Kellermeister war begeistert. Und bei den Gästen kam verständlicherweise Freude auf. Das ist Jesus. Er tut dem jungen Brautpaar etwas Gutes. Er freut sich mit und er will, dass sie diesen Tag ganz genießen können, ohne später immer diese Geschichte hören zu müssen. Ey, dass ausgerechnet auf deren Hochzeit der Wein ausgegangen war. Deshalb, der Ort, sich zu freuen, er ist hier. Die Zeit, sich zu freuen, ist jetzt. Und der Weg, sich zu freuen, ist anderen Freude zu bereiten. Ich komme zum Punkt Freude auf etwas. Kluge Leute, die haben schon lange erkannt, dass man die Erfüllung seiner Freude nicht einer ungewissen Zukunft überlassen sollte, sondern sie hat in der Gegenwart natürlich stattzufinden, was denn sonst. Leben kann ich immer nur jetzt, in der Gegenwart, in diesem Augenblick. Die Vergangenheit existiert nur noch in meiner Erinnerung und die Zukunft in einer meiner die Zukunft vorwegnehmenden Vorstellung. Dies kann positiv durch Vorfreude geschehen oder auch meist negativ als Sorge. Aber nimm da nicht die Sorge eine Zukunft vorweg, die mir gar nicht gehört. Sie gehört Gott. Und wenn ich sie bei ihm belasse, dann kann sein Friede, seine Freude auch mein Herz und meine Gedanken bewahren. Wir bleiben beim Philipperbrief. Man kann ja an guten Tagen gerne ein Buch über die Freude schreiben. Man ist gesund, leistet sich ein neues Auto, genießt sein schönes Heim. Aber wenn man das alles entbehren muss und noch anderes obendrauf kommt, meint der Philipperbriefschreiber, der Paulus, er sitzt im Gefängnis. Hier lebend herauszukommen, ist unwahrscheinlich. Zweitens, in der Gemeinde in Philippi, da gibt es Leute, die gegen ihn kämpfen. Ich meine, das ist doch eine Situation, um in eine mittelschwere Depression abzugleiten. Herr, erst hast du mich als Apostel der Nation berufen und wie viel Tolles haben wir gemeinsam erlebt. Und nun das. Und da entsteht stattdessen ein Buch oder eben Brief mit dem Schlüsselthema Freude. Kommt 16 Mal vor. Und das aus einer Situation, die das gar nicht hergibt. Und wir fragen da schon, woher kommt dieses Urvertrauen, das Freude so unerschütterlich tief gründet? Stresssituationen und Burnouts, das sind Volkskrankheiten unserer Tage geworden. Warum ist das gerade in unserer Situation so krass, die doch viel komfortabler ist als die eines Paulus? Ich bringe es unter anderem mit Folgendem zusammen. Der Verlust des Himmels, der veranlasst uns, allem vermeintlich Schönen und Attraktiven hier in der begrenzten Spanne eines Menschenlebens nachzujagen. Damit holt das Abschaffen des Himmels einen solchen Stress ins Diesseitige. Das ist am Ende keine artgerechte Haltung, in diesem Falle für den Menschen. In Hebräer 2,15, da lesen wir von Menschen, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Lebenslang. Ist das nicht krass? Trotz lebenslanger Jagd nach dem Außergewöhnlichen. Ja, Furcht nimmt gefangen und sperrt weg. Dagegen sind gute Beziehungen elementar. Schon im Garten Eden hieß es, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Und das wurde dort gesagt, als der Teufel noch nicht los war. Gott suchte im Menschen ein Gegenüber und der Mensch brauchte auch ein Gegenüber. Ich behaupte, gute Beziehungen allein sind schon ein bisschen Paradies. Zumal, wenn sie dem gleichen Ziel dienen, wenn Beziehungen nicht nur auf sich selbst gerichtet sind, gemeinsam einer größeren Sache dienen, das ist so etwas wie ein Erfolgsprogramm der Freude. Sonst kann es, so fürchte ich, schnell flach werden. Das Wir darf gerne größer sein als das Ich. Ja, es stimmt, in Beziehungen, da muss man investieren. Aber gemeinsame Freude an einem souveränen Gott, das verbindet. Paulus sagt nicht, freu dich. Er spricht, freut euch, Plural. Die ganze Gemeinde ist angesprochen. Viele sagen ja, älter werden ist fantastisch. Vor allem, wenn man die Alternativen bedenkt. So denken viele. Paulus hält dagegen, meine Freude ist unabhängig von den Begleitumständen, also vom Älterwerden zum Beispiel, gleichgültig. So ist nachzulesen, ob ich lebe oder sterbe oder unter Prüfungen stehe. Ich meine, da hat Freude Raum. Ich frage, kann man eigentlich Christ sein, auch ohne Freude? Ist das Luxus oder ist das wichtig? Ich behaupte, Freude ist eine Glaubensentscheidung. Wir schauen bei aller Vergänglichkeit auf das Bleibende, auf Jesus. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, um das Wort nochmal aufzunehmen. Unkaputtbare Freude bei ihm. Ich gebe Beispiele. Wir sind ja mit Paulus da gerade im Gespräch. Paulus schreibt aus dieser unkaputtbaren Freude heraus einen Brief, der seit über 2000 Jahren seelsorgerliche Dienste tut. Der Brief an die Philipper kann gerne als Fenster zur Seele eines Gottes Menschen gelten. Aufgrund enger, einzigartiger Beziehungen kann er von der Gemeinde sagen, ich will euch im Herzen tragen. Und das tat er. Oder um einen neuzeitlichen Zeugen zu zitieren, frage ich, wie kommt ein Dietrich Bonhoeffer dazu, aus der Gefangenschaft eines Nazi-Gefängnisses von guten Mächten wunderbar geborgen zu schreiben. Ich meine, da bringt doch Bonhoeffer Worte zu Papier, die direkt in die Seele rutschen. Ich habe versucht, auf eine Freude hinzuweisen, die sich unabhängig von äußeren Umständen freuen kann. Ich wollte deshalb nicht Friede, Freude, Eierkuchen verkündigt haben. Zum ganzen Bild gehört auch, was Helmut Thielecke vor Jahrzehnten schon beschrieben hat. Ich zitiere. Mir fällt auf, dass heutiges Liedgut und auch viele aktuelle Auslegungen gerne die Gerechtigkeit Gottes auslassen und die Botschaft der Bibel versüßen, verzuckern durch eine allzu billige Vorstellung vom lieben Gott. Sie erweichen die Härte der Schuld durch eine beängstigende Kindschaftsromantik. Sie haben die Hölle wegretuschiert und sehen nur noch den Himmel offen. Sie haben das ewige und verkrampfte Lächeln einer gespielten Weltüberwindung auf ihren Zügen. Zitat Ende. Leider wurde diese Sicht seither eher bestätigt. Und lasst mich das in aller Deutlichkeit sagen: Es gibt ihn nicht, den lieben Gott. Es gibt nur den liebenden Gott. Jedes Leben hat Risse und Brüche. Wenn ich trotz beklemmender Zeiten über die Freude in Jesus spreche, dann will ich nicht einfach eine christliche Soße über alles kippen. Und meist werden wir ja notvolle Zeiten als defizitär. Dabei liegt in jeder Erfahrung des Gebrochenen, des Zerbrochenen auch etwas Kostbares. Ich wünsche uns die Erfahrung, dass unser Leben wertvoll ist, nicht trotz seiner Brüche, sondern mit seinen Brüchen. In Japan, da gibt es eine Kunstform. Sie nennt sich Kintsugi, auf Deutsch Goldflicken. Das ist eine traditionelle Reparaturmethode für Keramik. Nächstes Bild. Zerbrochene Schalen, die werden mit einem mit Goldstaub vermischten Kleber sorgfältig zu ganzen Gefäßen wieder zusammengesetzt. Und die Bruchstellen, die zeichnen sich anschließend als goldglänzende Risse in diesen Gefäßen ab. So werden Schäden und Spuren des Zerbrochenen ja eigentlich zu kostbaren Markierungen auch in unserem Leben. Natürlich haben Kritiker recht. Wenn wir von Herrlichkeit im Himmel schwärmen und wenn sie dagegen setzen, ey, es gibt ja dafür nichts als Worte. Und die sind wie Schall und Rauch. Wer sich allerdings auf sie einlässt, der erfährt, wie sie auf geheimnisvolle Weise sich mit Regungen unserer Seele synchronisieren. Ich versuche an der Stelle ein schwieriges Beispiel, das sicher hängen mag, aber vielleicht auch illustrativ sein mag. Ich hatte vor Jahren das Vergnügen, in Rio einen Vortrag zu halten. Nächstes Bild. Ich hänge also verschlafen in meinem Sitz im Taxi zwischen Flughafen und Hotel. Aber als ich Christ, der Redeemer, Christus, den Erlöser, auf dem Corcovado sah, da bin ich hellwach und ich fühle mich gleich wie zu Hause. Nächstes Bild. In meiner knappen Freizeit ließ es ich mir trotzdem nicht nehmen, aufgrund zahlreicher, und zwar verbaler Empfehlungen, auf den Zuckerhut zu fahren. Es gab an diesem Tag lokalen Nebel und man sah nicht einmal die Bergstation. Nächstes Bild. Unterwegs war es also so richtig zum Aussteigen. Nichts zu sehen, außer ein paar steil nach oben laufenden Seilen, die sich irgendwo im Nebel verloren. Und eben ein paar gute Erfahrungen in Form von Worten. Aber ich ließ mich auf dieses Abenteuer ein, obwohl ich das Ziel nicht sah. Und so hing ich nun hoffend zwischen Himmel und Erde, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Nächstes Bild bitte. Oben glücklich angekommen, genieße ich den Ausblick auf die Bucht von Rio und bin dankbar, mich auf Empfehlungen, verbaler Empfehlungen anderer eingelassen zu haben. Gleichzeitig erinnerte ich mich, wie so oft, ausgerechnet an die Grabinschrift von unserem Sohn. Nächstes Bild. Aber am Morgen ist Freude, ein Wort aus Psalm 30, Vers 6. Ich meine, nichts als Worte, aber eben aus vertrauenswürdiger Quelle. Ich könnte heute nicht, wie Paulus es tat, freudig sagen, ich habe Lust abzuscheiden. Der Tod ist und bleibt der letzte Feind. Aber das ist gewiss, am Morgen ist Freude. Die Aussicht vom Zuckerhut mag uns den Atem nehmen. Aber wir Christen warten auf etwas, was von keinem Auge je gesehen wurde. Ja, sind bisher nur Worte, die von manchen so vage klingen wie Seile, die im Nebel verschwinden. Aber wer vertraut, kommt an. Gottes Wort ist für Christen kein Rätsel, sondern ein tiefes Geheimnis, das zur Entschlüsselung natürlich unser Vertrauen braucht. In diesem Sinne wünsche ich am Ende, kommt gut an, Komm gut an in jener Heimat, in der Gott beschlossen hat, dass sie dir gehören soll. Ein altes Lied sagt, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Deshalb sage ich, freut euch. Amen.